Den Hinweis haben Sie erhalten, den haben Sie jetzt auch quasi schriftlich von Zoom bekommen. Von mir ein Punkt an dich, Juval, bitte mit der Zeit. Die Zeit, dass wir die bitte, bitte im Blick haben.
Mach
Um
ich.
20:30 Uhr wird bei mir der Wecker im iPhone ganz laut klingeln.
Ja.
Ja.
Gut.
Dass dann wirklich noch eine Viertelstunde auch gut möglich ist, für die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen zu stellen, Anmerkungen zu geben, dass wir da ein bisschen selbstdisziplinierter sind als die beiden letzten Male. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen.
Ja.
Ansonsten übergebe ich dir jetzt, wünsche allen viel Vergnügen, viel Spaß und viele Erkenntnisse und bin gespannt, wohin du uns heute mit auf die Reise nehmen wirst, Juval.
Danke, danke, danke. Nochmal, ich möchte großen Dank aussprechen an Tobias, die Güte Gottes. Er hat uns die letzte Minute brillant geholfen und ich danke auch dir, Markus. Ich möchte zunächst mal zum Ausdruck bringen, ich habe ganz viel Zusprache letzte Woche bekommen. So viel Zuschriften wie lange nicht mehr. Das Thema hat viele Menschen sehr bewegt und ich möchte Ihnen anbieten, auch nach dem heutigen Abend sehr gern mit mir im Gespräch zu bleiben. Ich habe über Facebook und über E-Mail sehr viel Resonanz bekommen, wie noch nie zuvor. Bleiben Sie mit mir im Gespräch. Ich bin sehr erpicht, heute und darüber hinaus mit Ihnen an diesem Thema, das natürlich nicht an drei Abenden erschöpft werden kann, zu bleiben. Und auch dir, Markus, großen Dank für die Kooperation und natürlich noch einmal zum fünften Mal Tobias, der Güte Gottes, die wirklich in letzter Minute, so sollte es sein, geholfen hat. Liebe Freunde und Freundinnen, ich schaue auf die Uhr ganz, ganz genau, wie Markus Breuer es wünscht, meinem neuen Freund des Bistums Limburg. Heute Abend werden wir drei Antisemiten kennenlernen. Sie haben richtig gehört, drei ganz niederträchtige, primitive Judenfeinde in der Bibel. Denn mein Thema ist ja als Professor für Theologie, theologische Konzeption des Antisemitismus und Antijudaismus. Daran werden wir heute arbeiten. Wir haben letzte Woche Mini-Wiederholung erarbeitet, dass das Thema Jude ein Außenproblem ist. Wir Juden haben kein Problem mit unserem Erwähltsein. Darüber werden wir heute auch sprechen. Ich als Jude weiß, dass ich dem sogenannten erwählten Volk, darüber werden wir sprechen, dem dankbaren Volk, Jude heißt ja der Dankbare, wir haben über den Hebräer gesprochen, dem grenzüberschreitenden Volk angehöre und dem israelitischen Volk, nicht dem israelischen, sondern dem israelitischen Volk, das heißt dem Volk der Kämpfer Gottes. Und ich durfte herausarbeiten mit Ihnen, liebe Freunde und Freundinnen des Bistums Limburg, dass das Problem immer von außen kommt. Nicht-Juden, sprich sogenannte Antijudaisten oder Antisemiten, haben ein Problem mit Juden. Ich habe kein Problem, weder mit meinem Judesein noch mit anderen Menschen. Andere Menschen, ich bin stellvertretend natürlich für den Juden, haben ein Problem mit mir, der ich ein Israelit bin, ein Kämpfer Gottes, ein Jude, ein Dankbarer, haben wir alles gesagt, kurz zur Wiederholung für Sie, und ein Grenzüberwinder, ein Hebräer. Heute werden wir drei harte Antisemiten, Judenfeinde, in der Bibel, in der Heiligsten Schrift auf Erden kennenlernen. Ganz kurz noch, weil viele Zuschriften mich erreichten und ich so unendlich dankbar bin, dass wir darüber im Gespräch sind. Was bedeutet das erwählte Volk? Darüber möchte ich mit Ihnen unbedingt auch sprechen. Das erwählte Volk heißt im Hebräischen, und ich bitte Sie, das zu notieren, fleißig, wie Sie alle sind. Wir sind ja hier eine Lerngemeinschaft, nicht eine Unterhaltungsgemeinschaft. Ich bitte Sie, das zu notieren, heißt am Singular. Ich darf es auf Deutsch buchstabieren. Siegfried, Emil, Gustav, Udo, Ludwig, Anton.
Die
Singular.
Nummer. Nochmal bitte,
Klassische.
Tom.
Ja, sage ich sofort. Siegfried, Emil, Gustav, Udo, Ludwig, Anton. Singular ist der klassische biblische Begriff, den ich von gebildeten Menschen erwarte, zu notieren. Singular heißt der Erwählte, der Bevorzugte, der Lieblingsangehörige des jüdischen Volkes. Das ist ein biblischer Begriff. Den möchte ich mit Ihnen heute kurz besprechen, bevor wir die drei Judenfeinde der Bibel kennenlernen. Es wird in der Bibel immer wieder betont, ich habe euch erwählt, euch Juden, denn ihr seid für mich ein Am Segula, steht oft in, zum Beispiel in Deuteronomium 7 und 8. Wir Juden sind, noch einmal, nicht weil ich es will, sondern weil Gott es festlegt. Kein geringer als unser aller Schöpfer legt in der Bibel fest, dass wir ein Am heißt das Volk und Segula das Erwählte, nicht das Auserwählte. Ich mag dieses abgedroschene Wort, es ist das Singular der Auserwählung, nicht weil es nach Überheblichkeit klingt. Das Wort Singular noch einmal bedeutet in seiner tiefsten Etymologie, liebe Freunde und Freundinnen, erwählt sein, bevorzugt sein, besonders sein, geliebt auf eine besondere Weise, nicht mehr geliebt als andere, sondern besonders geliebt. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, das zu notieren, denn ich möchte, dass Sie an Bildung zunehmen werden, wenn wir heute um 21 Uhr auseinandergehen. Ein besonderes Volk. Das Thema des Erwähltseins hat über Jahrhunderte Nichtjuden kolossal provoziert und zu jüdischen Exzessen, Massenmorden ohnegleichen geführt, weil viele Christen damit nicht umgehen konnten, sprich die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche. Man unterstellte uns Juden, liebe Freunde und Freundinnen, wir seien überheblich, wir hätten die Tora an uns gerissen, neben den klassischen Vorurteilen uns gegenüber, wir hätten Jesus ermordet und wir hätten die Brunnen vergiftet und wir hätten Kinder, Christenkinder geschändet, die üblichen primitiven Vorurteile. Hat man uns unterstellt, wir seien überheblich und wir bildeten uns ein, etwas Besseres zu sein, um es sehr hochdeutsch auszusprechen. Was natürlich hinten und vorne nicht stimmt. Wir Juden sind nicht bessere Menschen. Wir sind nicht überhebliche Menschen. Wir sind besondere Menschen. Warum? Weil wir eine einzigartige Beziehung zu Gott pflegen. Nochmal zur ganz scharfen Wiederholung heute Abend. Weil wir eine ganz einzigartige Beziehung zu Gott pflegen durch unsere Bundesverpflichtung, die wir ja deutlich herausgearbeitet haben. Das wurde uns christlicherseits durch den christlichen Antijudaismus und späteren Antisemitismus übel genommen, dergestalt, dass man uns eben unterstellte, ihr bildet euch ein, etwas Besonderes zu sein. Ihr habt ein besonderes Verhältnis zu Gott. Ihr erlaubt euch besser zu verhalten, anders zu verhalten, arrogant zu sein, Geld an euch zu reißen, all die klassischen negativen Geschichten. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und was vielerseits vergessen wurde, ist, nicht wir Juden haben uns diesen Begriff zugeordnet, der Amsegula, sondern es wurde uns von Gott zugeordnet. Wir Juden haben uns diese Erwählung, wie ich sage, nicht diese Auserwählung, sondern diese Erwählung nicht ausgedacht. Das heißt, wenn im Mittelalter Christen uns verfolgten und erniedrigten, war das eine pure Verletzung, sagen wir es mal ganz deutlich, der Heiligen Schrift. Es war weniger eine Verletzung von uns Juden, sondern eine Verletzung und Missachtung der Heiligen Schrift. Denn in der Heiligen Schrift steht alles, was ein Christ berücksichtigen, beachten muss, um mit sich, mit Gott und mit den Mitmenschen klarzukommen. Und uns Juden hat man eben unterstellt, wir hätten uns besser gefühlt, wir hätten uns erdreistet, uns als die Erwählten Gottes zu bezeichnen, obwohl wir überhaupt gar nicht erwählt seien. Das heißt, dahinter steckt eine krasse Unkenntnis der Heiligen Schrift. Und diese Erwählung, mein Vater, ich will mal kurz meinen weltberühmten Vater, der nächstes Jahr 100 Jahre zelebrieren wird, erwähnen, der sagte, diese Erwählung, diese besondere Beauftragung, wenn Sie notieren, Sie sehen ja, ich ringe mit Worten, um Ihnen eine adäquate Beschreibung dieser Singular-Eigenschaft zu vermitteln, diese besondere Erwählung, diese besondere Beauftragung, nannte mein Vater in einem schönen Wortspiel schon vor 40 Jahren, eher eine Bürde, denn eine Würde. Bürde mit Bertha statt W mit wie Werner. Eher eine Bürde, denn eine Würde. Eher eine Aufgabe, denn eine Gabe. Ich bitte Sie, das zu notieren für Ihre Bildung. Es ist laut Pinchas Lapid, meinem Vater, eher eine Bürde, denn eine Würde. Eher eine Gabe, eine Aufgabe, denn eine Gabe. Wenn Sie so lieb sind, das bitte zu notieren. Damit Sie Ihrerseits einfach nur davon profitieren. Das heißt, es ist damit gemeint, wir Juden sind von Gott in Auftrag genommen. Einfach von Gott in Auftrag genommen, ohne dass wir befragt werden, ohne dass wir von Gott dazu konsultiert werden. Gott möchte, dass wir in dieser Welt einen besonderen Auftrag ausführen, nämlich seinen Bund der Welt zu verkünden. Das will ich in aller Deutlichkeit betonen, damit dieser Begriff der Erwählung wirklich ein für alle Male klar eingeordnet wird. Es ist nicht Ausdruck unserer Überheblichkeit, Ausdruck unserer Besserwisserei, mit Sicherheit nicht. Denn Jude sein ist, wenn Sie es bitte auch zur Kenntnis nehmen, zu wiederum, mit Arbeit verbunden, richtig mit Arbeit. Es ist nicht getan, einfach nur Glaubensbekenntnisse zu sprechen. Es ist nicht damit getan, nur einmal in der Woche in den Gottesdienst zu gehen. Das ist am wenigsten wichtig im Judentum. Sondern Judentum ist eine 24-Stunden-Aktivität. Ich habe gestern mit einer brillanten Schülerin, mit Frau Gerlinde Segel, die heute Abend auch dabei ist, die sehr viel bei mir lernt, sehr viel aufschreibt und mich auch privat natürlich honoriert dafür, intensiv noch darüber gesprochen, dass das Judesein eine 24-Stunden-Angelegenheit ist, weil es mit vielen Geboten und Verboten einhergeht. Judentum bedeutet, du musst rund um die Uhr Gott dienen. Durch die Gebote, durch die Verbote, durch koscheres Essen, durch Beschneidung des Kindes, das geboren wird, des Jungen, durch Heiligung des Schabbat, durch das Hanukkah-Fest, das jetzt ansteht. Es gibt Juden, die das unterschiedlich streng handhaben. Aber es ist eine Arbeit, die rund um die Uhr vonstatten geht. Judentum ist eine Tätigkeit. Wenn Sie das noch notieren wollen, ich habe gestern meiner brillanten Schülerin, Frau Gerlinde Segel, den Begriff der Orthopraxie genannt. Es gab einen berühmten Rabbiner, Rabbi Lionel Blue aus Großbritannien, der den Begriff prägte, das Judentum ist eine Orthopraxie und nicht eine Orthodoxie. Der Unterschied besteht darin, dass Orthopraxie bedeutet das rechte Tun, das rechte Handeln, nicht das rechte Bekennen, das rechte Denken. Doxa ist auf Griechisch das Wort für Glaube. Und Orthodoxie ist ein Begriff, der eher meint, ein richtiges Glaubensverhältnis zu Gott haben, was bei uns nicht primär zutrifft. Sondern Judentum bedeutet, eine Praxis an den Tag legen. Ich darf Sie herzlich bitten, das zu notieren. Sie profitieren davon. Ich kenne die Begriffe. Orthopraxie. Meine Schülerin, Frau Segel, war gestern hingerissen. Hingerissen von meiner Brillanz und hat das sofort notiert. Noch einmal, Orthopraxie bedeutet rechtes Tun vor Gott. Nicht rechtes Bekennen. Das Judentum hat eine Fülle von praktischen Vorschriften, die mit realer Gestaltung einhergehen. Und das hat man uns Juden eben übel genommen. Wir seien besserwisserisch und wir hätten eben eine bessere Einstellung zum Leben. Das stimmt nicht. Es hat einfach mit einem Dienstverhältnis zu tun, der sehr viel mit Anstrengung und sehr viel mit Hingabe an Gott zu tun hat. Das kurz dazu. Jetzt kommen wir heute zu drei Antisemiten. Ich möchte dazu Sie bitten, Ihre Bibel aufzuschlagen. Sind Sie so lieb, bitte. 2. Moses, Exodus Kapitel 2, und da werde ich ein paar Sätze zitieren aus diesem Kapitel. Es geht um die pharaonische Versklavung. Sie kennen alle bestimmt die Geschichte der Unterdrückung der Kinder Israels in Ägypten. Und da gibt es die Geschichte der guten Zeit, in der Pharao die Kinder Israels liebevoll behandelte, während Josef und seinen Brüdern, kennen Sie alle, gebildete Bibelmenschen, wie Sie hoffentlich sind, das ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern in Genesis 37 bis 50. In Exodus Kapitel 1 wendet sich das Blatt. Da kommt ein neuer Mann an die Macht in Ägypten, 1400 vor. Wir sind alle fest in der Bibel. Ich hoffe sehr, dass Sie bibelfest sind und mit mir Lust haben, an der Bibel zu arbeiten. Wir machen hier keinen Gesprächskreis, sondern solide Bibelarbeit, auch wirklich größten Wert, als Ihr Professor. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der der Wind sich wendet und ein neuer Pharao über das Reich ersteht, der überhaupt die alte Beziehung des Vorgängers Pharao zu den Juden, die sehr auf Liebe und auf Rücksichtnahme gegründet war, völlig verachtet. Und ich lese kurz vor aus 2. Mose, Exodus Kapitel 1, Vers 8, in der Martin-Buber-Übersetzung. Ein neuer König erstand über Ägypten, der hatte Josef in der Buber-Sprache nicht gekannt. Er sprach zu seinem Volk, da das Volk der Söhne Israels ist uns zu viel und zu stark auf, überlisten wir es, sonst mehrt es sich noch. Und es könnte geschehen, wenn Krieg sich fügt, dass auch es unseren Hassern sich zugesellte und uns bekriegte und sich vom Land weghöbe. Sie setzten Zwangsvögte, die Ägypter, unter dem neuen Diktator über es, um mit ihren Lasten es, das jüdische Volk, zu drücken. Es baute Vorratsstädte für Pharao, Pithom und Ramses. Aber wie sie es drückten, Vers 12, so mehrte sich das jüdische Volk. So brach es durch, es graute ihnen vor den Söhnen Israels. Die Ägypter machten die Söhne Israels dienstbar mit Verfrohnung. Sie verbitterten ihr Leben mit hartem Dienst in Lehm und in Ziegeln und mit allerlei Dienst auf dem Feld. All ihr Dienst, zu dem man sie dienstbar machte, geschah mit Verfrohnung. Und jetzt noch der härteste Satz, wir sind immer noch in der Bibel. Exodus 2, erstes Kapitel, Vers 15. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Geburtshelferinnen. Der Name der einen war Schifra, der Name der anderen Pur. Er sprach, wann ihr den Hebräerinnen gebären helft, seht zu, schon an den Stützsteinen ist ein Sohn, tötet ihn, ist eine Tochter, mag sie leben. Dazu kurz ein Kommentar. Sie sehen, das ist par excellence, per vorzüglichem Beispiel, die Genese eines ekelerregenden, primitiven und schmutzigen Judenfeindes, den die Bibel in aller hochdeutschen Deutlichkeit, die ich Ihnen heute vorlesen darf, natürlich auch im Hebräischen, das ich immer vor mir habe, präsentiert. Da ist ein Pharao in der Geschichte des jüdischen Volkes, nachdem der gute Pharao sich gut benahm zum jüdischen Volk, der entscheidet, die Juden gefallen mir nicht mehr. Damals hießen sie Israeliten, haben wir alles, wenn sie aufmerksam sind, schon geklärt. Diese Israeliten gefallen mir nicht mehr. Warum gefallen sie mir nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich habe kein gutes Gefühl ihnen gegenüber. Sie sind anders als wir, lieber geliebter Markus Breuer. So entsteht Antisemitismus, beziehungsweise damals noch Antijudaismus. Diese Juden, damals Israeliten genannt, gefallen mir nicht. Es wird hier keine Begründung genannt, es werden Fantasien kreiert. Wie ich Ihnen eben sagte, sie könnten zu groß für uns werden, obwohl überhaupt keine Gefahr war, dass die Juden je überhand nehmen können. Das ägyptische Volk zählte Millionen von Bürgern, liebe Freunde und Freundinnen. Und die Juden waren damals eine kleine Minderheit, eine ganz kleine Minderheit von etwa 2 Millionen maximal. Maximal 2 Millionen Menschen in der damaligen Gesellschaft. Und das ägyptische Volk war um ein Vielfaches größer. Und dieser Mann, erträgt es nicht, dass dieses jüdische Volk zusammenhält, eine eigene Glaubensstärke aufweist, wie die Bibel sie uns beschreibt, und beschließt auf einmal, und das ist die Wurzel des klassischen morgenländischen und später abendländischen Antijudaismus, später natürlich christlich gefärbt, ich möchte mit diesen Juden einen Schlussstrich ziehen. Ich möchte mit diesen Juden einen Schlussstrich ziehen. Sie gefallen mir nicht. Und er beschließt, wie Sie es eben gehört haben, das kennen Sie bestimmt noch aus dem Religionsunterricht, die Juden werden vernichtet. Punkt. Warum? Ich weiß es nicht. Warum, sagt der König? Sie stören mich. Sie gefallen mir nicht. Sie sind eine Gefahr. Worin besteht die Gefahr? Weiß er selbst nicht. Sie könnten für uns gefährlich werden. Sie könnten gefährlich werden. Also werden wir, das kennen Sie alle als gute Bibelchristen, wir werden die Jungs, die jüdischen Buben vernichten, im Nil ertränken. Mit welcher Begründung? Gibt keine Begründung. Diktator Pharao Hitler hat es beschlossen, das Volk gehorcht. Hier, liebe Freunde und Freundinnen des Bistums Limburg, haben Sie in der Bibel, ich betone sehr hochdeutsch, in der Bibel ein klassisches Beispiel für unbegründeten, fanatischen, psychopathologischen Antijudaismus. Die Juden passen ihm nicht. Noch eine Generation zuvor, unter dem besagten guten König Pharao, waren die Juden willkommene Gäste. Ich möchte, dass Sie das bitte registrieren, weil ich Ihnen wirklich anspruchsvolle Qualität liefere. Die Juden unter Pharao dem Guten, nenne ich ihn, unter Josef und seinen Brüdern, in Genesis, waren angesehene Gäste. Pharao kam mit Jakob bestens klar. Er bewirtete ihn. Es gab kam zu gegenseitigen Besuchen, zu Austausch, zu Freundlichkeit. Steht alles in der Bibel, wer lesen kann. Und ich lade Sie ein, zu lesen, hochdeutsch zu lesen. Auch nach dem Seminar. Nun wendet sich das Blatt, ein neuer Pharao kommt, vergisst die Geschichte, ich betone, vergisst die Geschichte der guten Beziehung seines Vorgängers zu den Juden, die wirklich gut und harmonisch war, und beschließt, nee, die Juden sind mir aus welchen Wirren und ihren Gründen auch immer, er nennt sie nicht, gefährlich. Weg mit ihnen. Weg. Einfach weg. Anstatt zu überlegen, was mache ich mit meinen Gefühlen den Juden gegenüber? Ich habe ein Problem mit den Juden. Anstatt dieses Problem anständig anzuschauen, zeigt uns die Bibel, ich bin ja Bibelfachmann für Sie, zeigt uns die Bibel, dass die Juden ein Problem haben. Die Juden sind für uns zu gefährlich. Nennt es Pharao, was ich Ihnen eben, da Sie aufmerksam Acht geben, vorgelesen habe. Die Juden sind für uns, die Goyim, die Heiden, zu gefährlich. Raus mit ihnen, in die Gaskammer, in den Nil, weg, gefährlich. So beginnt Antijudaismus. Und wer macht natürlich mit? Das brave Volk macht mit. Keiner denkt nach. Keiner reflektiert, keiner wehrt sich natürlich. Wir kennen Hitler-Deutschland, grüßt uns sehr herzlich. Wir kennen die Barbareien im Mittelalter. Niemand wehrt sich. Der hochheilige Psychopath, der kranke Hysteriker, Pfarrer ordnet etwas an und alle folgen. Es gab zwei bescheidene Widerstandskämpferinnen, die ich vorhin erwähnt habe, nämlich eine gewisse Frau Pur und Schiffra, die jüdische Buben eben nicht ertränkten, sondern, so es ihnen möglich war, diese jüdischen Buben am Leben erhielten. Aber das war eine Minderheit von zwei großen Frauen, bei denen umstritten ist, ob sie Hebräerinnen waren oder Ägypterinnen, die zum Judentum damals heimlich übertraten. Kurzum, es ist eine grauenvolle Zeit eines Massenmords. Die Kinder Israels, ich will es nicht weiter ausführen, sind die Lebensgefahr. Es ist, erinnert uns an die deutsche Zeit 33 bis 45 und an andere Perioden der Barbarei uns Juden gegenüber. Die Juden sind in Lebensgefahr. Und wer hilft ihnen? Nur Gott über Mose, der große Retter des jüdischen Volkes wird. Markus, möchtest du was sagen? Okay, halten wir das fest. Das ist die erste Instanz eines unbegründeten, hysterischen, pathologischen Judenhasses uns Juden gegenüber. Gehen wir zur zweiten Stelle, die ich Ihnen sagte, weil ich auf die Uhr schaue, das Buch Esther. Wir gehen zum Buch Esther, ich lese es Ihnen wieder vor. Sie dürfen gerne mitlesen, und zwar Kapitel 3. Sie kennen die berühmte Geschichte, Esther spielt sich ab etwa im Jahre, wann Esther etwa im Jahre 450 vor, das ist notieren. Wir waren eben in der Zeit 1400 vor und jetzt machen wir einen weiteren Sprung zu circa 500 bis 450 vor unserer Zeitrechnung. Ich lese wieder einen Text, der aus der Heiligen Schrift kommt. Ich befinde mich auf heiligstem Boden, nur dass Sie bitte sauber mit mir arbeiten und auch nach der Sitzung gerne mit diesem Text arbeiten. Ich lese vor aus Esther Kapitel 3. Nach diesen Begebenheiten machte der König Achasverus den Haman, Sohn der Hamedatas, den Agagiter, groß erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle die Obern, die um ihn waren. Und alle Diener des Königs, die im Königstor waren, knieten fortan nieder. Ich wiederhole hochdeutsch. Und alle Diener des Königs Achasverus im Buch Esther, die im Königstor waren, knieten fortan nieder und warfen sich hin vor Haman, denn so hatte der König für ihn es geboten. Mordechai, der große Jude in der Geschichte, aber kniete nicht nieder und warf sich nicht hin. Vers 3, die Diener des Königs, die im Königstor sprachen zu Mordechai, weshalb übertrittst du das Gebot des Königs? Es geschah, als sie tagtäglich zu ihm gesprochen hatten und er hörte nicht auf sie, da vermeldeten sie es Haman, um zu sehen, ob die Rede Mordechais bestehen würde. Denn er hatte ihnen vermeldet, dass er ein Jude war. Als Haman sah, dass Mordechai keinmal vor ihm niederkniet und sich hinwirft, wurde Haman grimmsvoll, immer noch Martin Buber, Franz Rosenzweig. Es erschien aber in seinen Augen zu gering, an Mordechai allein Hand zu legen, denn sie hatten ihm das Volk Mordechais vermeldet. So trachtete Haman alle Juden, die in allem Königreich des Achasverus waren, mit Mordechai zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Achasverus, warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman von Tag zu Tag und von Monat zu Monat auf den 12., das ist der Monat Adar. Haman sprach zum König Achasverus, hören Sie kräftig zu, das ist Esther Kapitel 3, Vers 8, es gibt ein einziges Volk, verstreut und versprengt unter den Völkern in allen Gauen deines Königreichs, dessen Fug verschieden ist von denen alles Volks und nach den Verfügungen des Königs und tun sie nicht. Und es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Dünkt dem König gut, werde geschrieben, man solle sie schwenden, verschwenden heißt das vernichten bei Buber. Und 10.000 Barren Silbers wege ich dazu Händen der Amtstätigen, die es in die Schatzkammern des Königs zu bringen. Der König zog seinen Siegelring sich von der Hand, er gab ihn Haman, Sohn Hammedatas des Agagitas, dem Bedränger der Juden. Bis hier in Vers 10. Liebe Freunde und Freundinnen des Bistums Limburg, ein klassischer weiterer Fall von grundlosem Judenhass. Ich wiederhole, ich lege es Ihnen mit viel Liebe und Professionalität aus. Und die Bibel ist sehr deutlich. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich. Wir müssen die Bibel gerade in unseren heftigen Corona-Zeiten einfach ernster nehmen. Die Juden lebten im Persischen Reich nicht gerade geachtet, möchte ich sagen, aber sie lebten etabliert. Wir sind in einer Zeit, in der die Juden als Vertriebene bedingt durch das babylonische Exil in Ägypten, in Persien ankamen. Es gab in Persien in der Zeit der persischen Herrschaft sowohl gute Zeiten den Juden gegenüber als auch negative Zeiten. Das wissen wir aus der Geschichte von Daniel und von Esther. Hier ist gerade ein Interim, eine Interimszeit, in dem die Juden missachtet werden durch einen uns nicht näher bekannten Achasverus. Manche beschreiben ihn als Xerxes, den ersten oder zweiten. Und dieser Mann hat einen Bediensteten namens Haman. Der ist geschichtlich natürlich nicht bekannt. Kennen Sie alle noch aus dem Religionsunterricht, ein gewisser Haman. Haman, der Agagiter, hat einen Anfall, einen größenwahren Anfall und möchte, dass alle sich vor ihm niederwerfen. Sie kennen die Geschichte. Mordechai und Esther sind ja verwandt. Mordechai ist der Onkel der Esther, sind Juden im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Persien, weigern sich, das ist unser typisches Thema, sich weigern, Götzendienst zu praktizieren. Sie weigern sich, sich vor einem Mann, einem Menschen aus Staub oder aus Fleisch und Blut, sich niederzuwerfen und ihn anzubeten. Hier geschieht Götzendienst, liebe Freunde und Freundinnen. Hier geschieht Götzendienst. Die Bibel beschreibt es haargenau, äußerst durchsichtig. Ein Mann verliert die Kontrolle über sich selbst, bildet sich ein Gott zu sein, obwohl er der letzte Dreck ist, und geht zu seinem König und sagt ihm, hör zu, ich bin so ein großer Mann, wir wissen gar nicht, worin seine Größe besteht, nur in seiner Einbildung, und sagt, ich möchte, dass das ganze persische Reich sich vor mir niederwirft, weil ich mir einbilde, ein großer Gott zu sein. Natürlich macht das Volk mit, Mitläufer, wie alle dort waren. Aber es gibt einen Juden, natürlich mit seiner Nichte Esther, aber im Vordergrund steht Mordechai, der sagt, ich werde mich nicht vor einem Menschen verneigen. Darüber haben wir zwei Sitzungen lang gesprochen. Wir Juden sind die ewigen Neinsager. Wenn Sie das notieren, wir Juden sind die ewigen Neinsager, wenn Götzendienst praktiziert wird. Das gefällt natürlich Götzen nicht. Das gefällt Götzen überhaupt nicht. Und dieser Haman ist außer sich, Sie haben es eben, wenn Sie aufmerksam sind, sehr deutlich aus meinem hochdeutschen Munde gehört, Haman ist außer sich, verliert die Kontrolle, geht zu seinem König, der genauso ein Versager ist wie er selbst, und sagt, du, da gibt es ein Volk, achten Sie auf die Entwicklung dieser antijudaistischen Tendenz, da gibt es ein Volk, das nicht tut, was du willst. Sie sind überall zerstreut, überall mischen sie sich in die Gesetze ein und sie beachten deine Gesetze nicht. Du musst sie vernichten. Das ist die Psychopathologie, das ist die Krankhaftigkeit des Antijudaismus. Ein Jude provoziert einen Heiden, indem er nicht bereit ist, sein Heidentum zu praktizieren, nämlich Götzendienst zu praktizieren und sich vor einem Bild niederzuwerfen, vor dem Bild eines sterblichen Menschen. Anstatt dass dieser Mensch darüber reflektiert, warum tut das der Jude nicht? Anstatt dass dieser Verbrecher, namens Haman, ihn konsultiert, eine eine Vermittlung sucht zu diesem Juden, wird dieser Jude sofort des Todes würdig befunden. Und was hinzukommt, das ganze Volk der Juden muss verschwinden. Hochdeutscher Punkt. Das ganze Volk der Juden, obwohl die Juden gar nicht genannt werden als Neinsager, als Götzendienstverweigerer. Es steht ja nur in der Geschichte, liebe Freunde und Freundinnen, dass ein Jude, Mordechai, den Sie kennen, wenn Sie aufmerksame Bibelleser sind, sich verweigert, einen Menschen aus Fleisch und Blut anzubeten. Sofort verliert Haman die Kontrolle und möchte das gesamte jüdische Volk, das in seinem persischen Reich im 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung war, vernichten. Mit welcher Begründung, wissen wir gar nicht. Es gab ja durchaus, das wissen wir heute in der Forschung, Juden, die sich damals natürlich diesem Irrsinn, leider natürlich, diesem Irrsinn beugten, weil sie Angst hatten, vernichtet zu werden und dementsprechend natürlich Haman anbeteten. Es steht ja nicht in der Geschichte, dass alle Juden den Götzendienst verweigerten, sondern es steht nur, dass Mordechai, der besagte edle Jude, nicht bereit ist, weil für ihn Gott größer ist als menschliche Überheblichkeit, den Götzendienst anzubieten. Haman, zerfressen von Minderwertigkeitsgefühlen, möchte das nicht akzeptieren, geht zum König, der König genauso ein Versager wie er, betört den König und sagt ihm, du, die Juden müssen wir vernichten. Und da kommen lauter erfundene Ideen, die Juden zahlen keine Steuern und die Juden missachten die Gesetze des persischen Königs, wovon überhaupt keine Rede ist in dem Text, 10 Ausrufezeichen. Lauter erfundene Wahngebilde, bitte töte du die Juden, das sind Verbrecher und die schaden uns nur. Was macht der König? Primitiv wie er ist, lässt sich verführen von solcher Demagogie, nennt man das. Im gebildeten Deutsch, können Sie gerne aufschreiben, Volksverhetzung, die in Deutschland strafbar ist. Das nennt man Volksverhetzung. Können Sie gerne notieren, Christine. Das ist Volksverhetzung. Volksverhetzung übelster Art. Ein Demagoge nennt man das im gebildeten Deutsch. Er geht und tritt auf als Demagoge vor dem König, der König, der null Rückgrat hat, sagt sofort, weißt du was, mein süßer Haman, sofort erlasse ich ein Papier, eine Edikt, eine Bulle und die Juden werden am 13. Adar, das war damals ein klassischer Monat, vernichtet mit Stumpf und Stiel. Da haben sie die Planung eines Holocausts, eines Ganzbrandopfers zum ersten Mal in der Bibel. Die Juden sind wehrlos, natürlich das klassische Klischee, sie sind wehrlos. Wer hilft ihnen? Natürlich nur Gott. Durch Gottes Wunder, die Königin Esther fastet 3 Tage, es werden Gebete eingeführt und durch ein großes Wunder dürfen die Juden diese Katastrophe wie seinerzeit unter Pharao überleben. Ich will noch mal ausdrücklich betonen, der Antijudaismus entsteht, wenn ein Mensch oder eine Gesellschaft, damals die persische Gesellschaft, zuvor die ägyptische Gesellschaft, ein Bild von Juden entwirft, das nicht mit der Realität korrespondiert. Wenn Bilder von Juden entworfen werden, die nicht mit der Realität korrespondieren und Juden, wenn Sie es bitte notieren, zu Feinden abgestempelt werden, die sie überhaupt nicht waren, die sie überhaupt nicht sein wollten, dann entsteht eine Lawine von Gehässigkeit und zum Schluss von Hass und Vernichtung und von Gaskammern und von Verbrennungsöfen. Der König hatte überhaupt keinen Grund, auf diesen Haman zu hören. Und die biblische Geschichte deutet es sehr deutlich. Ich könnte mit Ihnen gerne mal ein Esther-Seminar machen. Da müsste ich mit Ihnen 10 Stunden haben, um das gründlich zu erarbeiten. Habe ich schon gemacht natürlich mit diversen Bistümern. Dann würden wir das Kapitel durchgehen von A bis Z. Da brauchen wir aber viel Zeit. Aber kurz zusammengefasst, das Buch Esther zeigt uns allen in sehr deutlicher, biblischer Klarheit, und es ist das Buch, das Sie alle zu Hause haben und das Millionen Menschen auf der Welt immer zu Hause hatten. Das Buch zeigt uns deutlich, hüte dich vor Vorurteilen, mit Bindestrich, Vor-Bindestrich-Urteilen. Du hast kein Recht, ohne einen Menschen näher kennenzulernen, ohne einen Menschen zu befragen, weshalb er anders ist, was ihn anders macht, was ihn antreibt, anders zu sein, welchen Gott er anbetet, welche Götzen er ablehnt. Du hast kein Recht, sagt das heiligste Buch auf dieser Erde, dieses Volk zu vernichten, weil du mit deinen Minderwertigkeitsgefühlen beziehungsweise mit deinen Ängsten und Zweifeln nicht klarkommst. Ich denke, ich drücke mich sehr deutlich aus. Und das zeigt das Buch Esther, darum liebe ich das Buch Esther mit den Jahren immer mehr, in hochdeutscher Klarheit. Wer lesen kann und lesen möchte natürlich. Und ich empfehle Ihnen wärmstens, Sie können gerne bei mir Einzelsitzungen buchen, das mache ich auch gegen ein entsprechendes Honorar, und dann können wir das Buch gerne einzeln mal durchgehen, besonders das Kapitel 3. Ein Mann kommt nicht klar mit seinem Größenwahn. Weshalb muss ein Mann ein Edikt erlassen, angebetet zu werden? Weshalb muss ein Heide, das sagt die Bibel deutlich, ich bin rein in der Bibel, Tobias, weshalb muss ein Mann namens Haman, Heilige Schrift, ein Edikt erlassen, ich möchte ab jetzt, führe dahin, führe da, angebetet werden durch das Volk, weil ich so ein großer Mann bin, der das verdient. Mit welcher Berechtigung? Die Bibel lehnt so einen Größenmann, so einen psychopathologischen Größenmann schärfstens ab. Und Sie sehen ja, wenn Sie es bitte vermerken, Größenwahn, Selbstüberschätzung gehen in der Bibel immer einher mit Judenhass. Selbstüberschätzung von Heiden, von Goyim, kennen Sie ja den Begriff Goyim, geht immer einher mit Hass auf uns Juden, weil wir die Antithese sind zu jedweder Überheblichkeit und zu jedweder Selbstvergötzung und Selbstvergötterung. Dieser Haman verliert die Kontrolle über sich. Er manipuliert das Volk, er manipuliert den König und beschließt aus reiner Willkür ein gesamtes Volk auszulöschen. Ohne die geringste Rücksichtnahme auf die Leistungen des Volkes. Nur weil wir Juden sagen, wir werden diesen Menschen nicht anbeten. Wir werden vor ihm nicht hinfallen, sondern wir werden unserem Gott die Treue halten. Denn Gott sagt im ersten und zweiten Gebot, bete keine Menschen an. Unter keinen Umständen werden wir das tun. Und dieser Haman steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Der wahre Verbrecher in unserer Geschichte ist Haman. Und natürlich wird Haman am Ende sterben mit seinen 10 Söhnen. Das kennen Sie, wird aufgehängt öffentlich. Das heißt, natürlich werden wir von Gott gerettet, weil Gott immer ein Auge auf uns hält und uns bewahrt vor dem Schlimmsten, vor dem Hässlichsten. Dritter Antisemit, weil ich auf die Uhr schauen muss. Das ist das Buch Daniel. Möchte ich ihn nennen. Buch Daniel. Daraus lese ich auch vor. Da gibt es 2 Antisemiten. Ich schlage Ihnen gerade Daniel auf. Daniel Kapitel 3. Interessanterweise auch Kapitel 3. Und daraus werde ich Ihnen ebenfalls eine interessante Geschichte vorlesen, die ebenfalls mit blankem Judenhass zu tun hat. Ich darf kurz vorlesen. Das Buch Daniel Kapitel 3, Vers 1. Der König Nebukadnezar machte ein goldenes Bild, dessen Höhe 60 Ellen, dessen Breite 6 Ellen war. Er stellte es auf in der Ebene Dure im Gau Babel. Und der König Nebukadnezar sandte aus dieser Traben, Vorsteher und Witztume, Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeibefehlshaber und alle im Gau schaltenden zu versammeln, dass sie zur Einweihung des Bildes, das ihn verkörpert, kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sie versammelten sich und so weiter, ich verkürze, und stellten sich vor das Bild des Nebukadnezars an und beteten es an. Und der Herold des Königs rief mit Macht an euch Völkerstämme und Zungen, sobald ihr höret den Schall von Horn, Flöte, Zither, Harfe, Psalter, Dudel, Sack und allerhand Seitenspiel, fallt nieder und neigt euch dem goldenen Bild, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Vers 6 in Kapitel 3, wer aber nicht niederfällt und sich neigt, wird zur Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Ich wiederhole, wer aber nicht niederfällt und sich neigt, wird zur Stunde in den glühenden Ofen geworfen. All dieweil, zur Zeit, da alle Völker den Schall und so weiter von Instrumenten hören, fielen alle Völkerstämme und Zungen nieder, sich neigend dem goldenen Bild, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. All dieweil nahten zur Zeit chaldäische Männer und verklagten die Juden. Sie hoben an, sprachen zum König Nebukadnezar, König, lebe auf Weltzeit. Du, König, gabst Befehl aus, dass ein jeglicher, der den Schall von und so weiter hört, sich vor dir neige. Und wer nicht niederfällt und sich neigt, in den glühenden Feuerofen geworfen werde. Da gibt's nun jüdische Männer, die du über die Verwaltung des Gaus Babel gesetzt hast. Schadrach, Meschach und Abadnego. Diese Männer haben wir, König, Beachtung nicht zugewandt. Deinem Gott dienen sie nicht und die nicht neigen sie sich dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast. Und dann geht die Geschichte weiter, wie Sie sie wahrscheinlich kennen. Die Juden werden in den berühmten Feuerofen geworfen, berühmt-berüchtigten Feuerofen. Und durch ein großes Wunder überleben die 3 vornehmen Juden in Gestalt eines Engels. Das war Daniel 3. Auch ein Klassiker, den Sie sehr wahrscheinlich kennen. Wieder zeigt uns die Bibel in Überdeutlichkeit, liebe Freunde und Freundinnen des Bistums Limburg, Menschen können mit unserem Anderssein, das in diesem radikalen Monotheismus besteht, das haben wir alles geklärt, in den vorangegangenen 2 Sitzungen nicht umgehen. Da wird ein Mensch größenwahnsinnig, wieder ein Mensch. Wir hatten Pharao, den Ägypter, wir hatten den Haman, den Perserkönig, und Haman, sein Minister, der größenwahnsinnig wurde, und nun haben wir einen dritten größenwahnsinnigen Mann, der ebenfalls mit seinem Überheblichkeitsdrang nicht klarkommt und möchte, dass Bilder angebetet werden. Natürlich im klassischen, krassen Widerspruch zur Heiligen Schrift. Und was gibt es? Es gibt Denunzianten, zu Deutsch Petzer, die sagen, mein lieber König, du hast doch angeordnet, dass alle Menschen sich vor dir niederwerfen und dich anbeten, als wärst du Gott. Da gibt es ein paar Juden in Berlin-Ost oder Berlin-Moabit, die sich nicht vor dir niederwerfen, die sind hier bei uns im Persischen Reich. Was machst du mit diesen Juden, mit diesen dreckigen Juden? Und natürlich sagt dann der König, weil er unter Druck steht, durch die Denunziation, durch die Petzerei dieser dieser Könige, dieser Vermelder, hört zu, diese Juden werden wir in den Feuerofen werfen, denn sie missachten das Gebot des Königs. Wieder ein klassisches Beispiel, das dritte, das ich nennen wollte. Dazu gibt es noch eine weitere Szene im gleichen Buch durch den Nachfolger des Königs Nebuchadnezzar, nämlich Darius. Es wird ein Gerücht in Umlauf gesetzt. Die Juden sind böse. Die Juden sind nicht volkstreu und nicht obrigkeitsloyal und man muss sie vernichten. Sie beugen sich nicht vor das Bild, vor ein Götzenbild des Königs. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, die die Bibel, ganz klar die Bibel aufstellt. Warum müssen Menschen angebetet werden? Warum müssen Menschen sich zu Götzen machen? Und warum müssen deshalb Juden vernichtet werden, wenn sie sich weigern, ein Götzenbild sich zu unterwerfen? Was ist in der Gesellschaft, um es noch krasser auszudrücken? Liebe Christine Gregor, liebe Freunde, die ich hier sehe, liebe Frau Segel, alle Freunde unseres jüdisch-christlichen Gesprächs, was ist in einer Gesellschaft nicht in Ordnung? Das stellt die Bibel als Frage, wenn Menschen sich anbeten lassen. Wie kann es zu solchen Exzessen kommen? Wo fehlt dir der Grundanstand, das Grundbewusstsein einer heidnischen Gesellschaft, wenn Menschen einen Götzendienst zur öffentlichen Schau, zum öffentlichen Theater machen? Warum muss in einer Gesellschaft ein Mensch angebetet werden? Was macht den Menschen anbetungswürdig? Warum protestiert niemand dagegen? Was lässt Menschen zu Exzessen Zuflucht nehmen, die wirklich geschmacklos sind, unappetitlich, pervers sind? Warum müssen Menschen so etwas tun? Warum nehmen Menschen nicht Rücksicht auf die Minderheit in ihrer Gesellschaft, die überhaupt nichts Unanständiges begehen, es sei denn, sich zu weigern, einem solchen Verrat Dienst zu leisten? Wir Juden haben, wenn Sie genau hinschauen, weder bei Pharao, noch bei Haman, noch bei Nebukadnezar, in dem jetzigen Beispiel, irgendetwas Lästerliches getan. Unser einziges Verbrechen durch die vielen Jahrhunderte, vorchristlich und nachchristlich, vor jesuanisch und nach jesuanisch, besteht darin, dass wir zu unserer uralten sinaitischen Tradition stehen, die deutlich sagt, du wirst deinen Gott nicht verraten und du wirst keine Götzen anbeten. Das ist unser einziges Verbrechen, weshalb wir immer wieder in Vernichtung geraten mussten. Und das konnten Völker nicht ertragen. Diese Beständigkeit, diese Klarheit, die wir Juden praktizierten, insbesondere prononcierte und profilierte Juden wie Daniel und Mose und die Ägypterinnen, die ägyptischen Helferinnen Pua und Schifra, zu unserem Gott zu stehen, der uns das unter keinen Umständen erlaubt. Es ist einem Juden unter keinen Umständen, es ist wirklich eine der, wenn Sie so wollen, der Kardinalvorschrift des Judentums, unter keinen Umständen Götzendienst zu praktizieren. Wir Juden dürfen in der Not, will ich Ihnen auch kurz sagen, in der Not, das heißt, wenn Lebensgefahr besteht, alle Gebote des Judentums übertreten. Das heißt, wenn zum Beispiel, ein Beispiel aus meinem Leben eben, mein Großvater im Ersten Weltkrieg in Not war, er hat in der Deutschen Front gekämpft, 1916 bis 1918, wenn es in der Not kein koscheres Fleisch gibt, erlaubt das halachische, sprich das normative Judentum, einem Juden Schweinefleisch oder Pferdefleisch zu essen, wenn es denn in Lebensgefahr ist, das jüdische Volk, und es keine andere Ernährungsmöglichkeit gibt. Mein Vater aß damals, wie er mir später berichtete, mein Großvater, nicht Schweinefleisch, Pferdefleisch, natürlich auch verboten. Weil er in der Not war, im Ersten Weltkrieg, kurz vor dem Scheitern des Ersten Weltkriegs, und es eben zur Not kam, nur die eigenen Pferde zu schlachten und keine andere Möglichkeit gab, sich koscher zu ernähren, respektive anderes Essen zu bekommen. Er aß Pferdefleisch, und zwar mehrere Tage hintereinander. Und das Judentum erlaubt es. Das Judentum erlaubt wirklich, alle Gebote zu brechen, die wir haben. Davon haben wir genügend. Nur unter keinen Umständen, unter keinen erdenklichen Umständen einen Götzen anzubeten, lieber sich den Tod aussetzen, was Menschen zum Beispiel in der Nazizeit taten, was Menschen in den Kreuzzügen taten, was Menschen in den Pogrom taten. Lieber in den Tod hineingehen, als einen Götzen anzubeten. Das ist eine der Kardinalvorschriften des Judentums. Lieber sterben, als in einer Gesellschaft leben, in der Menschen angebetet werden. Können Sie gerne notieren. Bitte Sie darum. Und hier passiert das Gleiche. Ein völlig hysterischer, psychopathologischer, hochgestörter König bittet und leitet zu einem Götzendienst an und ist bereit, Menschen in seinem Volk zu vernichten, wenn sie nicht bereit sind, diesem Irrsinn zu gehorchen. Das heißt, die Unfähigkeit eines Diktators, mit einer Minderheit umzugehen, die ihm treueste Dienste leistet, ich darf wiederholen, die ihm treueste Dienste leistet. Es wird in allen drei Fällen, in der ägyptischen Geschichte, in der persischen Geschichte und hier in der babylonischen Geschichte, in der spätbabylonischen Geschichte, nicht erzählt, dass wir Juden irgendetwas taten, was den Tod verdiente. Nichts haben wir uns zu Schulden kommen lassen. Nichts. Nur eins aus der Sicht der Verbrecher, nämlich nicht einem Götzendiener auf den Leim zu gehen. Das haben wir nicht getan. Und das bringt kleinkarierte Verbrecher, Demagogen, Psychopathen außer Kontrolle und zwingt sie aus unverständlichen Gründen, uns in den Tod zu führen. Natürlich kommt Gott wieder, Gott sei Dank und Lob, und rettet uns. Sie kennen ja die berühmte Geschichte mit dem Ofen. Die drei Männer dürfen gerettet werden und kommen unversehrt heraus, wodurch der König anschließend, können Sie nachlesen, in Kapitel 3, das erspare ich Ihnen, Nebukadnezar, zwei Sätze will ich Ihnen vorlesen, aus dem gleichen Kapitel 3, Vers 31. König Nebukadnezar, an alle Völker, Stämme und Zungen, die in allem Erdland wohnen, mächtig sei euer Friede. Er lässt eine neue Bulle, nachdem die drei Männer gerettet werden, die Juden, die verbrannt werden sollten. Die Zeichen und Wunder, die der höchste Gott an mir übte, es beliebt mir, sie zu vermelden. Seine Zeichen, wie sind sie groß, seine Wunder, wie überstark. Sein Königtum ist ein Königtum der Weltzeit und seine Herrschaft durch Geschlecht und Geschlecht. Das heißt, Sie sehen, durch Gottes Intervention, durch Gottes Wundervolles, mit Bindestrichen, im wahrsten Sinne des Wortes, intervenieren werden die Juden nicht vernichtet. Sondern im Gegenteil, der König, der Diktator erkennt Gottes Größe, verherrlicht diesen Gott, stellt die Juden unter Schutz und erkennt seine Kleinheit, seine Krankhaftigkeit an und die Größe Gottes. Das heißt, Sie sehen, die Moral der Geschichte ist immer, es geht darum, Gott zu verherrlichen. Wir Juden durften Wunder erleben, auch im Holocaust. 1933 bis 1945 gab es inmitten dieser entsetzlichen Nazi-Barbarei, die ohne deutsches Thema bleiben wird die nächsten 500 Jahre, Wunder der göttlichen Intervention, wodurch wir Juden wussten, Gott steht auf unserer Seite und hilft uns. Es gibt unzählige Geschichten, kann ich Ihnen gerne in der Privatkorrespondenz fantastische Bücher empfehlen, die zeigen, wie viele Juden mehr als bekannt durch Wunder gerettet wurden, vor entsetzlicher Barbarei, durch ein tiefes Glaubensverhältnis, das sie mit Gott praktizierten. Wir halten fest, bevor Sie gleich viele Fragen stellen dürfen, das Thema Antisemitismus, spät ursprünglich aus dem Antijudaismus entstanden, Hass gegenüber Juden, dann im Mittelalter zu einem Hass gegen alles, was mit Jüdisch zu tun hat, losgelöst von biblischen Anklagen, haben wir ja schon besprochen. Am Anfang war der reine Judenhass im Vordergrund, sprich der Hass, weil wir das Volk der Bibel sind, weil wir dem einen Gott gehorchen, weil wir die mosaischen Gebote beachten, weil wir eine besondere Sprache sprechen, die hebräische Sprache, die Sprache der Übergänger, der Grenzüberschreiter. Später haben wir ja deutlich herausgearbeitet, hat sich der Antijudaismus transportiert in einen Antisemitismus. Da galten wir einfach nur als primitives Volk, als Rasse, als kleinkarierte Gruppe, als Verachtungsgruppe, als Minorität, die man nicht ernst nimmt, als Minorität. Hat aber alles seine Wurzeln im Antijudaismus, im Hass uns gegenüber, weil wir Juden sind, sprich Bundespartner Gottes, die in Fleisch und Blut von Gott den Auftrag bekommen haben, Gott zu trauen, mehr als den Menschen. Wir Juden sind gehalten, und das ist etwas, was ich gleich vor unserem Gespräch festhalten möchte, und es wird immer wieder in der Bibel betont, an diesem Bund festzuhalten. Wir sind die Bundespartner Gottes, und noch einmal, wir haben nichts weiter verbrochen. Das sagt die Bibel deutlich. Juden in der Geschichte des jüdischen Volkes, in der Geschichte der Bibel, haben nichts weiter verbrochen, als zu ihrem Gott und zum Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, zu stehen. Dieser Bund ist uns eingestiftet. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen und die Bibel uns auch präsentiert, ist, warum können Nicht-Juden, Goyim, auch in der späteren Geschichte des jüdischen Volkes, in der nachbiblischen Geschichte, sich nicht, sagen wir es mal noch einmal ganz hart, sich nicht mit der Bibel beschäftigen, der zufolge wir Juden diesen Auftrag haben, diesen unauslöschlichen Auftrag, für Gott den mosaischen Glauben zu praktizieren. Ein kurzer Blick in die nachbiblische Geschichte zeigt uns auch, seit Jesu Geburt und seit den entsetzlichen mittelalterlichen Exzessen gegen uns Juden, dass es immer darum geht, ihr Juden seid anders. Warum werdet ihr nicht Christen? Warum werdet ihr nicht Verräter an eurem Glauben? Auch die mittelalterlich christlich dominierte Geschichte hatte immer zum Maßstab, zum Appell gegen uns Tod oder Taufe. Sie kennen ja die berühmte Geschichte der Kreuzzüge, der Ritualmordlegenden, Kreuzzüge, Ritualmordlegenden, der Pogrome. Immer wieder war das Argument, bevor es richtig antisemitisch wurde, sprich losgelöst von unserem jüdischen Denken, warum seid ihr Juden anders? Warum glaubt ihr immer noch an den einen Gott Israels? Warum glaubt ihr nicht an Jesu Tod und Auferstehung? Warum haltet ihr an den Kaschrut-Vorschriften, an den jüdischen Speisevorschriften? Das braucht man doch heute nicht mehr aus der Sicht der überheblichen Kirche. Warum seid ihr so anders? Warum fügt ihr euch nicht der Mehrheit zu? der Mehrheit der Gesellschaft. Das hat sich eben, habe ich in letzter Woche schon kurz erklärt, im 19. Jahrhundert verselbstständigt, als der Begriff Antisemitismus zum ersten Mal aufkam. Der Begriff Antisemitismus ist sehr junger Provenienz. Der entsteht etwa im 19. Jahrhundert, als bestimmte Rassendenker Alfons Rosenberg, Arthur Gobineau, sich Gedanken machen, den Begriff noch weiter zu pervertieren, den Begriff des Antijudaismus. Wie gesagt, ich wiederhole, Arthur Gobineau, ein Franzose, und Alfons Rosenberg, da gibt es eine ganze Allianz von Verbrechern, übelsten Verbrechern, setzen sich hin und klügeln eine Lehre aus, die darin besteht, die Juden sind nicht nur durch ihren Glauben primitiv und vernichtungswürdig, sondern sie sind als Gruppe, und das ist Antisemitismus, als Gruppe, als ethnische Gruppe, primitiv und widerlich und abscheulich. Das ist die Geburtsstunde des Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Das verselbstständigt sich dann, Juden werden zunehmend losgelöst von ihrem Glauben als ekelerregend, als Schmarotzer, als minderwertig betrachtet und somit als Tötungskandidaten. Am Anfang, wie gesagt, steht natürlich der Glaube. Natürlich der Glaube, der aber in der Mehrheitsgesellschaft, die eben nicht jüdisch war, zu keinerlei, nennen wir es mal hochdeutsch, Toleranz, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zu Toleranz und Achtung geführt hat. Die Juden wurden nur in den seltensten Phasen des Mittelalters wirklich als eine Bereicherung, die wir ja immer waren, geachtet. Wir Juden waren immer ein bereicherndes Element, wie Paulus und Jesus es ja sagen. Wir waren immer der Sauerteig, der den gesellschaftlichen Teig, den gesellschaftlichen großen Ballen des zu backen, des Ballen des Backwerks bereichert, obwohl wir als solche nicht wahrgenommen wurden. Wir wurden immer verteufelt und unter unterschiedlichen Argumenten verdammt und als todeswürdig abgestuft, weil wir durch unsere Zähigkeit und durch unsere Beharrlichkeit nicht bereit waren, in unserer großen Menge, natürlich gab es immer wieder Verräter am Judentum, das ist klar, es gab Menschen, die zum Christentum übertraten, es gab auch Christen, die zum Judentum übertraten, diese Ausnahmen erwähne ich nicht, weil wir Juden, grosso modo, sagt man auf gebildetem Deutsch, in Latein, grosso modo heißt im Großen und Ganzen, an unserem Judentum und an unserer bedingungslosen Liebe zu Gott festhielten. Das konnten Christen, das konnten Atheisten auch, natürlich in der Gesellschaft, wenn sie an den russischen Antisemitismus denken, nicht ertragen. Und die Frage, die sich stellt, was ist in der Psyche, was ist in der Seele von nicht-jüdischen Menschen, die Frage spreche ich als Jude aus, womit ich sie ja gleich in 2 Minuten beende, ich gemäß Markus Breuer schaue genauestens auf die Uhr, was ist in der Psyche von Judenhassern nicht in Ordnung, was ist dort krank und behandlungsbedürftig, richtig deutsch gesprochen, behandlungsbedürftig und zwar dringend behandlungsbedürftig, wenn solche Menschen mit Juden, die nur ein Geschenk sind, nur ein großer Schatz sind für die gesamte Menschheit, liebevoll und respektvoll umzugehen vermögen. Das heißt, nicht ein Jude, das habe ich oft in Seminaren betont und letzte Woche, als mich viele Menschen anriefen, wofür ich sehr dankbar bin, und anschrieben, geantwortet, die Frage ist nicht, warum sind wir Juden anders, sondern warum sind Christen, warum sind die Andersdenkenden, die Andersherrschenden nicht in der Lage, mit so einem Schatz, den wir sind, wir Juden, und immer waren und immer bleiben werden, liebevoll und respektvoll umzugehen. Das ist die Frage, die ich als Jude zurückgebe an, nehmen wir das mal, an die unverständige Weltgemeinschaft, die da fragt, was ist bei euch Juden anders? Warum seid ihr immer wieder verfolgt worden? Warum seid ihr immer wieder Gegenstand von Hass und Verfolgung? Die Frage kann ich nicht beantworten und will ich nicht beantworten, es sei denn, indem ich gesagt habe, dass wir unschuldig sind, dass wir ein treues, gottdienendes Volk sind. Aber um es nochmal zu sagen, bevor ich Sie einlade, mit mir ins Gespräch zu kommen, eine halbe Stunde lang, die Ursache, die Causa, Casus Bellum, Entschuldigung, der Casus Belli, das heißt, der Grund des Hasses uns Juden gegenüber ist immer in der Seele des Hassers. Denn wenn ein Mensch es nötig hat, andere Menschen, die einwandfreie Beitragsleister sind der Gesellschaft, zu vernichten, weil er ihre Gegenwart nicht ertragen kann, ist mit ihm etwas nicht in Ordnung. Nicht mit dem Opfer. Das Opfer hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wir Juden, die wirklich der Welt den Dekalog beibrachten. Wir Juden, die der Welt Bildung und Weisheit beibrachten. Nicht nur in der Nazi-Diktatur, sondern schon längst zuvor. Wir haben es ja gerade in der Bibel gehört. Die Bibel zeigt uns ja, ich komme immer wieder auf die Heilige Schrift zurück. Die Bibel zeigt uns, dass wir Juden ursprünglich, bevor irgendein Diktator die Macht ergreift und die Kontrolle über sich verliert, ausgesprochen geachtete Menschen waren, die integriert in der Gesellschaft leben. Das schönste Beispiel ist Josef und seine Brüder, die sehr integriert in der Gesellschaft lebten. Josef ernährt ein ganzes Volk, das ägyptische Volk, und rettet es vor entsetzlichem Hunger. das gedenkt der neue Pfarrer und nicht und will die Juden vernichten, weil sie ihm aus irgendwelchen krankhaften Gründen seines Kopfes nicht passen. Und darum noch einmal mein letzter Satz. Was ist in der Seele von Judenhassern nicht in Ordnung? Extrem krank, dass sie es nötig haben, ein unschuldiges, wehrloses Volk, das Glanz in die Welt brachte, zu vernichten. Ich bedanke mich. Markus?
Lieben Dank, Duval. Auf die Minute, genau. Super. Ja, jetzt ist es an Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Fragen, Anmerkungen zu dem, was Duval uns jetzt hier präsentiert hat. Vielleicht gibt es erstmal, fangen wir an mit einer kleinen Runde, gibt es Verständnisfragen?
Gerne.
Sprechen Sie einfach rein. Ich glaube, das kriegen wir organisiert.
Ja.
Keine Verständnisfrage. Sehr schön. Ja, gibt es Anmerkungen, sonstige? Ja, bitte.
Sie brauchen vielleicht Zeit zum Nachdenken, das verstehe ich gut. Denn ich habe letzte Woche festgestellt, dass viele Leute nachträglich gerne sich öffnen und mitteilen. Keiner muss sich unter Druck gesetzt fühlen, nur wenn
sie... Nein, Gott. Alle können, wenn sie wollen, niemand muss. Das ist das Motto.
Ja. Gerlinde Segel, fällt dir etwas noch ein, unsere... Wir haben ja gestern ganz lange darüber gesprochen, meine Schülerin Gerlinde. Fällt dir noch was spontan ein? Du bist so eine grandiose Denkerin. Gestern hatten wir 2 Stunden darüber ein Google-Duo-Gespräch. Liebe Gerlinde, möchte ich...
Also im Moment fällt mir dazu jetzt nichts weiter ein. Es ist natürlich vom Sachverhalt ist es klar. Aber ich denke, die Welt guckt auch immer ganz besonders auf die Juden. Also eigentlich weiß sie, dass es etwas Erwähltes ist. Aber und dann guckt man besonders nach irgendwelchen Fehlern. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die kriegerischen Auseinandersetzungen denkt, dann wird genau wie mit einem Fernrohr oder mit einem Brennglas drauf geguckt, wo könnte was nicht in Ordnung sein. Hier könnte ja irgendwo eine Tat begangen worden sein in der kriegerischen Auseinandersetzung, die vielleicht irgendwie schlimm ist oder es gibt Fake-Bilder und so weiter. Aber wenn woanders Tausende Menschen abgeschlachtet werden, kräht kein Hahn danach. Entschuldigung, wenn ich das so flapsig sage.
Ich will dazu etwas sagen. Markus, darf ich mich dazu äußern?
Selbstredend, du darfst Antworten geben.
Ich will dazu etwas antworten, weil diese brillante Schülerin, mit der ich jetzt seit Jahren individuell arbeite, wir arbeiten wirklich intensiv. Und ich danke Gott, dass ich diese brillante Schülerin in meinem Leben habe. Dafür arbeiten Woche für Woche an biblischen Texten. Ich will dazu etwas sagen, wozu mich Frau Segel angeregt hat. Das Thema Vorurteile möchte ich kurz besprechen. Wir haben es gestern schon tête-à-tête besprochen. Es gibt im Menschen, das wissen wir unabhängig von Juden, ich habe ja mit vielen Psychologen und Psychotherapeuten jahrelang über das Phänomen des Antijudaismus und des Fremdenhasses gesprochen. Nicht nur Judenhass gibt es, es gibt ja auch Frauenhass, was ich ja genauso abscheulich finde. Und es gibt ja auch Fremdenhass und Schwulenhass und Lesbenhass. Ich verachte jedwede Ausgrenzung von Minderheiten, jedwede. Und ich habe gestern Abend Frau Segel sehr deutlich erklärt, es gibt im Menschen einen Hang, in jedem Menschen, in jedem von uns 8 Milliarden Menschen und natürlich auch im Mittelalter, mit Vorurteilen sein Gewissen beruhigen zu wollen. Ich wiederhole, es gibt im Menschen einen Hang, sich mit Vorurteilen und mit Scheinlösungen beruhigen zu wollen, noch dazu in Krisenzeiten. Und im Mittelalter war das natürlich ein Ventil, um mit seiner eigenen Unschuld fertig zu werden. Gehen wir mal ins Mittelalter, ins 12., 13., 14. Jahrhundert. Ich habe es gestern Frau Segel erklärt, die Pest. Sie wissen, die Pest war damals mindestens so schlimm wie die heutige Corona-Geschichte Covid-19, mindestens. Und es verlangte Opfer über Opfer, Millionen. Das ist, so weit sind wir ja Gott sei Dank nicht und werden hoffentlich nicht ankommen. Sie denken auch an die schwarze Grippe 1918 bis 1920. Die spanische Grippe, die ja eine schwere Erkrankung war und die Millionen von Opfern forderte. Im Mittelalter, je stärker gesellschaftliche Probleme könnte notieren, sich manifestieren, in Gestalt des schwarzen Todes, so wurde die Pest genannt, desto mehr brauchte man zum Ausgleich irgendeinen Schuldigen. Wer ist schuld daran? Die Juden. Man brauchte einen Sündenbock, da kommen wir in die klassische Sündenbock-Theorie, man brauchte einen Sündenbock, der das eigene Gewissen erleichtert, ich bin unschuldig, ich bin korrekt, meine Wohnung ist sauber, ich benehme mich anständig, ich bin Gott gegenüber gefällig, Aber es gibt einen dreckigen, schmutzigen Menschen auf dieser Welt, und das ist der Jude. Der Jude ist schuld an allem. Das entlastet das eigene Gewissen, können Sie notieren. Das entlastet das eigene Gewissen, wenn ich weiß, da gibt es irgendeinen miesen, ekelerregenden, primitiven Menschen, der heißt der Jude, auch wenn ich mit ihm überhaupt keinen Kontakt habe. Aber dieser Jude ist einfach schuld und damit bin ich entlastet und muss nicht bei mir suchen, was habe ich zu ändern bei mir, damit die Pest zurückgeht, zum Beispiel im Mittelalter. Welche Hygienemaßnahmen, um dieses moderne deutsche Wort aufzugreifen, durch Herrn Spahn und durch unsere Minister eben ausgesprochen, welche Hygienemaßnahmen muss ich bei mir einführen, damit die Pest mich nicht dahin rafft? Das war nicht opportun im Mittelalter. Sondern man sagte lieber, wir töten die Juden, schmeißen sie auf irgendwelche Scheiterhaufen und damit ist das Problem gelöst, wobei es natürlich damit nicht gelöst war. Aber es erzeugt das Gefühl einer Scheinlösung im Kopf, weil man das Problem externalisieren, nennt man das in der Psychotherapie, veräußerlichen kann. Externalisieren heißt veräußerlichen. Das heißt, wenn ich mir vorstellen kann, ich bin ein Bischof oder ich bin ein Katholik in Regensburg im 12. Jahrhundert und ich merke, die Pest tobt. Und vernichte Tausende in meiner Diözese, dann muss ich einfach etwas suchen, weil ich ja nicht klar genug bin im Kopf, bei mir die Schuld zu erkennen. Ich suche irgendein Konstrukt, notieren wir bitte. Ich kreiere irgendein Konstrukt, so pathologisch es ist, und präsentiere es meinem Volk, dem primitiven Schafen in meiner Diözese, und sage, wir haben die Lösung gefunden. Wenn wir die Juden alle ordentlich vernichten, vergasen, verbrennen, dann ist das Problem gelöst. Und je mehr wir das natürlich schüren, dieses Problem, und sagen, die Juden sind an allem schuld, desto mehr kann ich ja dem Volk mitteilen, wir haben die Lösung gefunden. Wir haben die Lösung gefunden. Wenn wir die dreckigen Juden vernichten, dann haben wir die Pest vernichtet. Ich darf wiederholen, wenn wir die dreckigen Juden vernichten, haben wir die Pest aus Deutschland gebannt. Dass das natürlich hinten und vorne gelogen und gestockt ist, leuchtet den Menschen natürlich viel zu spät auf. Die Pest hat trotzdem ihren Zoll gefordert. Und zwar massiv. Massiv. Es hat überhaupt nichts genutzt, Juden zu vernichten. Im Gegenteil, man verarmte sich dadurch der großen jüdischen Präsenz in Deutschland. Judenmord hat immer zu einer Verarmung des jüdischen Volkes geführt. Aber es hat die Gewissen, Mehrzahl von das Gewissen, vieler Menschen, vieler primitiver Menschen, machtsüchtiger Menschen in Europa beruhigt. Wir haben eine Lösung gefunden, wir schmeißen die Juden weg. Das durchzieht das ganze Mittelalter, auch in der Neuzeit. Die sogenannten Schreiben der Weisen von Zion, Allogen und Erstunken, im Ersten Weltkrieg geschrieben. Angeblich sind die Juden die Weltverschwörer. Hinten und vorne gestunken und verpestete Lüge. Aber es beruhigt das Gewissen. Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld an Bankenkrisen. Ich bin nicht schuldig an Arbeitslosigkeit. Ich bin nicht schuld an Parkinson. Weiß ich alles, was es da gab und gibt. Die Juden sind schuld. Die Ausländer sind schuld. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das kennen Sie ja. Die schönen Sprüche in Deutschland, der Alternative für Deutschland. Das heißt, Sie merken, wir müssen hoch aufmerksam sein. Wo neigen wir dazu, wir heute Abend in der Gesellschaft weltweit, uns das Leben zu erleichtern mit Pseudolösungen, mit Scheinlösungen? Jemand ist schuld, obwohl er überhaupt nicht schuld ist, sondern wir sind alle zusammen verantwortlich, in Anführungszeichen schuld. Dazu mussten wir Juden immer herangezogen werden, weil wir natürlich das schwächste Glied in der Gesellschaft waren. Die Juden konnten sich nicht wehren. Die Juden wurden immer in Ghettos zusammengepfercht. Wir hatten keine Rechte. Wir wurden aller gesellschaftlichen Rechte beraubt, weil wir primitiv sind, weil wir Christusmörder waren, weil wir angebliche Christenkinder schänden, weil wir nicht die Gesetze beachten, weil wir stehlen und stinken. Immer wieder primitivste Argumente. Da waren wir ja nie bis zur Reformation durch Freiherr vom Stein, Anfang des 19. Jahrhunderts, adäquate gesellschaftliche Mitglieder. Immer wieder war es natürlich sehr billig, sehr naheliegend, uns Juden für alles schuldig zu erklären. Weil wir ja eben eine wehrlose Gruppe waren. Eine wehrlose Gruppe kann man immer wieder manipulieren. Die kann man immer wieder erniedrigen. Die kann sich ja nicht wehren. Uns wurde ja nicht Gelegenheit gegeben, uns zu äußern. Uns Juden wurde im Laufe von Jahrhunderten nie Gelegenheit gegeben, diesen widerlichen Argumenten Gegenargumente zu liefern, wonach wir nicht stinken und nicht Kinder schänden und nicht blonde Frauen vergewaltigen nachts im Park in Frankfurt oder in Limburg. Oder weiß ich, das Geld scheffeln. All diese krassen, unappetitlichen Vorurteile durften wir ja nicht entgegenschwächen. Das war uns ja verboten, wir durften uns ja nicht äußern. Wagten Juden sich zu äußern, hieß es, die Juden sind überheblich. Sie akzeptieren die christliche Moral nicht. Sie wehren sich, sind undankbar. Also in die Scheiterhaufen mit ihnen und zum Schluss in die Gaskammer. Jetzt will ich noch was ganz Wichtiges erzählen. Mein Vater, mein weltberühmter Vater, den Gerlinde Segel so sehr schätzt, er hat so viele Bücher von ihm gelesen. Mein weltberühmter Vater Pinchas Lapide pflegte zu sagen, schon vor 40 Jahren, während seiner großen Aufträge in Frankfurt am Main, Sie wissen, es gibt in Amerika den Bible Belt. Der Bible Belt ist eine ganz schwarze Region im Süden von Amerika, zum Beispiel Alabama. Alabama und der Mississippi-Kranz-Reigen ist besetzt von sehr schwarzen, sehr gläubigen, pietistischen Menschen, die mein Vater natürlich oft besuchte in den 70er Jahren, um bei ihnen Vorträge zu halten. Und er sagte, er war damals in einer Zeit, in der man sich interessierte für Juden und darum als großer Professor wurde natürlich eingeladen. Und er hat mit vielen Menschen in Alabama und in den großen Staaten am Mississippi, auch im Staat Mississippi gesprochen. Und er sagte, nachdem er zurückkam und mit mir und mit meiner Mutter sprach, er hat mit diesen Menschen etwas ganz Faszinierendes, in Anführungszeichen Faszinierendes, über die Genese des Antijudaismus und später Antisemitismus gesprochen. Es gibt in den Vereinigten Staaten einen besonderen Spruch, den sage ich Ihnen natürlich auf Englisch, in der Weltsprache, und werde ich dann übersetzen, den er von Pfarrern, von gebildeten Pfarrern, schwarzen Pfarrern, die mit ihm gemeinsam in den 70er Jahren über die Entstehung, die Genese des amerikanischen, des US-Antisemitismus nachdachten. Und der Satz dieses Pfarrers etwa 1970 kulminierte darin, indem er sagte, Mr. Professor Lapid, I certainly agree with you. The Jewish people are wonderful people. I love them very much. But I know so many people in my diocese who always say, the Jews may not have lived, the Jews may not have existed in history, but they certainly crucified, they certainly killed Jesus of Nazareth. Ich darf wiederholen, ich hoffe, Sie verstehen so viel Englisch. Dieser Bischof sagte Ihnen noch einmal, I totally agree with you, Professor Lapid. The Jewish people are not a bad people. They are wonderful people. I love them. They gave birth to Jesus, the Savior of the world. They gave us the Decalogue. They gave us so many beautiful insights from the Bible. But the Jewish people, even if they never existed, they killed Jesus of Nazareth. Zu Deutsch, Herr Professor Lapide, ein schwarzer Pfarrer, mit dem mein Vater ja eng befreundet war. Herr Lapide, Sie müssen uns gar nicht davon überzeugen, dass die Juden ein großes Volk sind, dem wir Jesus von Nazareth zu verdanken haben, dem wir die Bibel zu verdanken haben, dem wir so viel Großes zu verdanken haben. Aber ich kann Ihnen sagen, bei uns in Alabama und in Mississippi und im Süden der Vereinigten Staaten gibt es einen so hartgesottenen, eingefleischten Antisemitismus, Hass gegen Juden, darin kulminiert, dass diese Menschen sagen, es kann sein, dass das jüdische Volk niemals lebte. Aber eins haben diese Juden begangen, die Juden haben Jesus Christus ans Kreuz geschlagen. Ich darf wiederholen, damit Sie, ich hoffe, Sie verstehen meine Tiefe. Dieser Pfarrer sagte Ihnen, Herr Professor Lapid, es mag durchaus sein, dass die Juden niemals existieren, die sogenannten Juden. Aber eins haben die Juden mit Sicherheit getan. Sie haben Jesus Christus dreckigerweise ans Kreuz geschlagen. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Spott auf den Antisemitismus des Abendlandes. Manche Christen, die nie einen Juden sahen, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, die überhaupt keine Ahnung haben, was ist das überhaupt, Jude? Wie sieht ein Jude aus? Nie gesehen. Nie. Aber eins sitzt in ihren kranken Köpfen fest, die Juden haben Jesus Christus ans Kreuz geschlagen und darum verdienen sie die ewige Verfluchung durch Gott. Ich wiederhole, zu Ihrem Notieren und zu Ihrem Kennenlernen. Die Juden mögen nie existiert haben. Vielleicht ist das nur eine Fantasie. Aber eins haben sie mit Sicherheit getan. Sie haben unseren Heiland ans Kreuz geschlagen und darum lastet auf sie ein ewiger Fluch. Damit sehen Sie, und das möchte ich Ihnen schenken als ein großer, gebildeter Mann. Ich möchte Ihnen das schenken, dieses Wissen. Der Antisemitismus hat eine massive Irrationalität in sich. Er ist hinten und vorne stinkend unlogisch, stinkend unberechtigt. Aber weil ihm eben anhaftet dieser Wahn, die Juden haben irgendetwas Krummes getan. Selbst wenn sie gar nichts getan haben, eins müssen sie getan haben, damit der Antisemitismus stehlfähig ist, sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Oder sie stehlen unser Geld. Oder die Juden haben, weiß ich, die Macht auf der Welt. Irgendwelche verrückten Ideen, uns vor allen Dingen in dieser Verallgemeinerung, die Juden, ohne zu differenzieren, kenne ich überhaupt diese Juden? Kenne ich nicht auch arme Juden? Ich bin kein Millionär. Aber trotzdem, in dem Kopf von AfD-Leuten und von, weiß ich, was gibt's in Deutschland, NPD, Nationaldemokratische Partei Deutschlands, bin ich auch ein Jude. Ich bin ein Jude. Auch wenn ich kein Millionär bin und auch wenn ich nicht die Macht in New York an der Börse habe. Ich gehöre zu dieser schmutzigen Gruppe in den Köpfen kranker NPD. Manager und Politiker, weil ich in deren Köpfen so passe. Es passt ihnen so. Die Juden haben das New Yorker Geschehen in der Hand. Die Juden manipulieren die Weltbörse und manipulieren das Internet mit Facebook und die manipulieren das Internet mit Instagram. Die haben alle Macht auf der Welt, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe von Facebook. Ich habe gestern Abend meiner Freundin Gerlinde Segel deutlich gesagt, ich benutze gar kein Facebook. Aber aus der Sicht von von fanatischen Judenhassern gehöre ich zu Mark Zuckerberg, weil ich ein beschnittener Jude bin und dementsprechend sind wir Juden die Weltverschwörer. Das wollte ich gerne dazu noch sagen.
Danke. So.
Es gibt ja noch eine Frage, Gudrun Kleinknecht. Bitte äußern Sie sich. Wir haben noch eine Viertelstunde. Es ist Ihre Gelegenheit. Es ist Gelegenheit, mit mir ins Gespräch zu kommen. Tobias, hast du eine Frage? Tobias.
Nein, im Moment nicht.
Wir haben gesagt, wir machen bis 20.45 Uhr immer, nicht immer bis 21 Uhr. Okay.
Aber der Marcel Lötzer hat gerne noch.
Genau.
Die sollten wir noch.
Dr. Jens Bitschkowski, wer hat noch eine Frage?
Duval, wir haben jemanden, der eine Frage hat. Jetzt lassen wir doch den Marcel Lötzer auch mal die Frage stellen.
Gott sei Dank, endlich.
Ich habe Duval eine Frage und zwar, vielleicht sage ich so, als Mensch, der wenig Erfahrung hat, außer im Schulunterricht mit Religion, habe ich so grob die Unterscheidung gelernt. Das hat mir am ehesten weitergeholfen. Mhm. Vom amerikanischen Religionswissenschaft, weil man denkt bei der Religion vom Sinn her. Die Wissenschaft kann den nicht stiften. Das heißt, man kommt irgendwo her und lebt im Sinn sozusagen, im Ritual. Und in Wissenschaft, ich bin halt eher ein Mensch der Wissenschaft, die kann das nicht leisten. Meine Frage ist zum Vorurteil. Als nicht unbedingt bibelfester Mensch, der sich also sozusagen da langsam einliest, ist es für mich so, dass du gesagt hast, es gibt den Monotheismus und der eine gewisse Reinheit der Vorurteilslosigkeit hat. Ja. Und ich stelle mir das so vor, ich kenne es zum Beispiel, das ist vielleicht eine mystische Sichtweise von Meister Eckhart, da kommt eine Frau zu dem Orden und fragt, und die muss sich halt vorstellen in der Rolle. Also das ist so, als würde ich jetzt überlegen, oh, du sagtest, du bist Professor, das bringt mich schon eine gewisse Not, weil ich dann dich ganz anders wahrnehme. Da dürfte ich eigentlich aus der Welt, in der ich sonst bin, nicht du sagen zum Beispiel. Aber wieder, also wir leben in einer Welt von Kategorien. Und wie kann man diese Kategorien sozusagen durchbrechen? In diesem Beispiel von Meister Eckhart.
Marcel, das kann ich ruckzuck beantworten und ich darf dich bitten, das zu notieren, indem du den anderen Menschen kennenlernst. Wenn du das bitte hochdeutsch notierst, es hilft nur eins, den anderen Menschen nackt in die Augen schauen. Und ich lade dich sehr hochdeutsch ein, Marcel, mit mir den Kontakt zu pflegen. Du kannst mich jederzeit über WhatsApp und über Skype anrufen und mich, den Juden, der sich dir gerne ins Gespräch stellt, kennenzulernen. Wenn du das bitte sehr deutlich notierst und die anderen auch. Okay. Vorurteile schmelzen dahin. Bitte notiere das sehr deutsch. Vorurteile schmelzen dahin, wenn du dem Bevorurteilten in die Augen schaust, völlig nackt und völlig direkt und merkst, der hat keinerlei Basis dessen, wessen ich ihn bezichtige. Achten Sie auf mein scharfes Deutsch, das ich für Sie durch Gottes Gnade formulieren darf. Ich gebe mir große Mühe. Noch einmal, Hochdeutsch. Wenn du dem Menschen sehr nackt in die Augen schaust und sein Herz wahrnimmst, und überlegst, wer steht hier vor mir, jenseits von Professor und jenseits von Doktor, sondern welcher Mann, welche Frau steht vor mir? Was sagt dieser Mensch? Was äußert er? Wie lerne ich ihn wirklich kennen? Was macht den Reichtum seines Glaubens, in dem Fall seines jüdischen Glaubens, aus? Dann schmelzen Gehässigkeiten und primitive, ekelerregende Vorurteile dahin. Und ich habe davon Dutzende von Beispielen. Frau Segel und Frau Gregor und mein Freund Dr. Nitschkowski. Ich habe Dutzende, Hunderte von Freunden in Deutschland, die keine Ahnung hatten vormals, wie ein Jude tickt, wie ein Jude aussieht, wie ein Jude denkt, wie ein Jude fühlt, wie ein Jude handelt. Mit diesen Freunden pflege ich innigste Lehrbeziehungen, innigste, über Jahre. Und diese Leute merken, weder stimmen die Vorurteile uns Juden gegenüber, noch fehlt irgendeinem Juden oder beziehungsweise dieser Beziehung mit einem Juden irgendwas. Im Gegenteil, die erleben ein jüdisches Wunder, zum Beispiel, wenn sie mit mir eine innige, intime Freundschaft, die auf Lehren und Lernen basiert, pflegen. Und ich lade Sie sehr herzlich ein, lieber Marcel, auch eine neue Erfahrung mit potenziellem Unwissen, das Sie haben, das du hast, oder potenziellen Ergänzungsbedürftigkeit deines Judenbildes, indem du mit mir zum Beispiel über eine WhatsApp-Gruppe, die ich führe, oder über direkte Korrespondenz in E-Mail oder über Einzelsitzungen, die man bei mir buchen kann gegen ein bestimmtes freiwilliges Honorar, lernst, was noch in dein Bild, das nicht vollständig ist, des Juden hineinpasst. Und du wirst merken, von einer Ignoranz, von einer Unwissenheit und von einer Vorurteilsbehaftetheit entstehen Freundschaften. Ich habe heute mit Frau Gregor und mit Frau Segler, mit vielen anderen, nicht nur einfach eine Lernbeziehung, wir sind Freunde geworden, obwohl wir uns ursprünglich gar nicht kannten und die Menschen ein sehr nebulöses Bild von mir als Juden hatten vor 10, 20 Jahren oder vor dem Beginn unserer Freundschaft, vorsichtig ausgedrückt. Kenne ich viele Menschen, die ein nebulöses Bild haben. Was ist denn das, ein Jude überhaupt? Kann man mit dem überhaupt eng befreundet sein? Kann man mit dem lernen? Lohnt es sich, mit dem Freundschaft zu pflegen? Kann ich denn einen Nutzen davon haben? Oder zeigt er mir dann, weiß ich, seine Hörner oder seine krumme Nase oder all diese negativen Geschichten? Marcel, die Antwort auf deine Frage lautet, lerne einen Juden so eng wie möglich kennen, mit allem, was dazu gehört, damit du deine Bilder von ihm und deine Titel von ihm revidierst, lieber Marcel.
Danke.
Danke, danke.
Möchte noch jemand sich äußern?
Ich sehe sonst hier gerade niemanden. Tobias Steiger, siehst du noch jemanden?
Nee, im Moment.
Christine Gregor, Moment, ich sehe Frau Christine Gregor. Jetzt. Meine Schülerin Christine Gregor.
Dann lass sie auch zu Wort kommen.
Ich wollte eigentlich das nur bestätigen, dass das eine ganz besondere Möglichkeit ist. Ich habe den Yuval, ich bin in dieser WhatsApp-Gruppe drin und ich habe schon ein paar Seminare bei ihm besucht. Und das ist auch überhaupt die Art, die Bibel zu lesen und ihn kennenzulernen, und das macht was Besonderes mit einem. Also da bin ich, das kann ich so bestätigen. Das ist was ganz Besonderes. Ja, danke. Danke vielmals.
Dankeschön, Christine Gregor aus Aschaffenburg.
Dankeschön.
Schülerin.
Ich nutze die Gelegenheit, weil das ist an sich ein sehr schönes Schlusswort, den anderen Menschen kennenzulernen, ihm zu begegnen, um ihn kennenzulernen und sich seiner Vorurteile, seiner eigenen zu befreien oder seine Bilder zu revidieren. Und andererseits ist das nicht nur ein schönes Schlusswort, sondern auch im Grunde auch eine schöne Überleitung des Kennenlernens, denn das Kennenlernen kann im nächsten Jahr weitergehen. Zunächst einmal aber beim ersten Punkt, bei dem Menschen kennenlernen. Dir, lieber Yuval, Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vielen lieben Dank für 3 Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen, die uns einen ersten Einblick in die Problematiken, in die Fragen rund um Judenhass, Judenverfolgung, um Vorurteile gegeben haben, wo und wie sie begründet sein können. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich noch viele, viele Wochen und Tage weiter damit zubringen. Aber ich denke mir, das war für einen ersten Aufschlag, der ja auch nicht der letzte bleiben muss, ein guter Aufschlag zum Thema. Und ich hoffe, dass wir alle da auch etwas von mitnehmen. Und sei es nur gewissermaßen die letzten 4,5 Minuten bezüglich der Vorurteile und wie man sich ihrer entledigen kann. Ich glaube, wenn man das ein wenig beherzigen würde, gegenüber allen Menschen, unabhängig ihres Glaubens oder ihres Nichtglaubens, wäre schon vieles gewonnen. Zum zweiten Punkt, das Kennenlernen kann weitergehen. Lieber Yuval, da möchte ich auch schon drauf hinweisen, ein bisschen Werbung kann ja auch schon mal nicht schaden.
Ja, bitte, Markus.
Und zwar haben wir im nächsten Jahr, und da bin ich sehr gespannt drauf, denn ich bin selber ein Mensch, der ist schwer stillzukriegen, aber in den letzten 3 Veranstaltungen habe ich zumindest eins gelernt, ich muss die Technik bei dir nutzen, Yuval, weil du redest, ohne Luft zu holen. Ich habe ja nie eine Möglichkeit gefunden, halbwegs elegant reinzupreschen und zu grätschen, um dich zu bändigen. Ja, von daher jetzt Technik. Und es wird nächstes Jahr viel interessanter, denn neben dir, lieber Yuval, haben wir dann eine Gesprächspartnerin, die bei uns in der KIB Frankfurt mitarbeitet. und die ich, das weiß sie, dass ich so, sie so tituliere, und das tue ich mit der allergrößten Hochachtung, denn es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr verabscheue als kopflastige Menschen. Sie ist sicherlich im Rhein-Main-Gebiet die durchgeknallteste und trotzdem kompetenteste katholische Theologin, die Sie finden können. Und damit meine ich Cornelia Siedlercheck.
Cornelia Siedlercheck aus Frankfurt am Main.
Genau, aber jetzt lass mich auch zu Ende reden. Und sie wird mit dir gemeinsam im nächsten Jahr Ihnen allen die Möglichkeit geben, das Jahr mit Yuval Lapide und Cornelia Siedlercheck durchzuleben. Und zwar große Worte und viel dahinter, biblische Reden im Gespräch. Also wir kennen all das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und wir wünschen uns das auch gerade in den letzten 2 Jahren zu vielen Themen und von vielen Menschen sehr gern, dass sie eigentlich besser schweigen sollten. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch durchaus Reden und Gespräche, auch in der Bibel eben, die uns viel zu sagen haben. Und 10 dieser Reden, die eben kein einfaches Geblubber sind, haben Yuval und Cornelia Siedlercheck ausgewählt und wollen sie Ihnen in kurzen einstündigen Online-Veranstaltungen näher bringen. Wir legen los am 27. Januar und dann wird es in jedem Monat bis einschließlich November einen Abend geben mit einer Stunde, wo über große Reden Yuval Lapide und Cornelia Siedlercheck im Gespräch miteinander sind. Und ich habe die Befürchtung, dass dann nachher diese 10 Abende noch viel größere Reden sein werden als die Originale. Also wie gesagt, herzliche Einladung. Der erste Abend wird am 27. Januar, wer sich das schon notieren will, sein. Das ist ein Donnerstagabend um 19.30 Uhr. Und dann wird es natürlich auch mal hoffentlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe da mittlerweile ja so meine Zweifel dran, auch wenn das noch ein gutes Jahr hin ist, planen wir eine Präsenzveranstaltung mit Yuval, mit Christian Rüdeshauser, ein Jesuit aus der Schweiz, und noch vielen anderen Personen, Persönlichkeiten, eben rund um den 100. Geburtstag von dem schon oft erwähnten, viel zitierten Vater von Yuval. Da hat es dann also, und ich sage nicht so Gott will, sondern sofern unsere Politik endlich mal fähig ist, die Möglichkeit, Yuval auch mal live mit anderen im Gespräch zu sehen, dann in Frankfurt im Haus am Dom. Aber auch dazu, das ist ja auch noch ein Jahr hin, wird es dann gesondert eine Einladung und einen Hinweis geben. Für Sie jetzt vielleicht von Interesse, der 27. Januar. Und ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, weil ich glaube, im Gegensatz zu mir, Yuval, das wirst du sicherlich bestätigen, hat Cornelia schon ein bisschen mehr Übung darin, dir auch mal ins Wort zu fallen.
Ich kenne Cornelia seit Jahren und freue mich riesig. In meiner Frankfurter Zeit haben wir oft kooperiert in der katholischen Erwachsenenbildung in Frankfurt. Da wart ihr noch nicht in diesem eleganten Haus am Dom, sondern ihr wart am Öderweg in einer weniger schönen Einrichtung. Ich freue mich sehr, im Dialog mit Cornelia Siedlercheck, der promovierten Theologin, allmonatlich über große Reden, großer Redner in der Bibel zu sprechen, für ihre Bereicherung und für ihre Erleuchtung.
Wunderbar. Und Sie haben es jetzt alle gehört, gell? Sie erinnern sich dann bitte, wenn Sie am 27. Januar teilnehmen, er sprach von im Dialog mit Cornelia.
Ja, wird es sein.
Wunderbar.
Ich will nur einfach, Cornelia, Cornelia kann mich natürlich bändigen und sie gibt mir Raum. Und es wird bestimmt dialogisch werden, weil Cornelia und ich wirklich so ein eingespieltes Team sind aus alten Frankfurter Tagen. Und Cornelia schätzt ja durchaus meine Expertise. Das heißt, sie wird mir natürlich neben ihren Bemerkungen auch Raum geben, meine jüdische Weisheit mit Ihnen zu teilen.
Genau, in dem Sinne. Ich hoffe, viele von Ihnen dann im Januar wiedersehen zu können. Yuval, dir nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche allen einen guten Abend noch. Bleiben Sie gesund, sofern Sie noch nicht irgendwie die 3. Impfung haben. Holen Sie sich schnellstmöglich.
Und geben Sie auch. Ich möchte mal ganz groß Tobias, wirklich Tobias, der so im Hintergrund sitzt, Tobias Jatovia, die Güte Gottes. Tobias, ich danke dir so sehr, dass du jede Woche bislang den YouTube-Link geschickt hast. Ich werde ja heute wieder den von dir kriegen. Den schicke ich Ihnen allen zu. Sie können den natürlich übers Internet bekommen. Einfach eingeben, Markus Breuer, katholische Erwachsenenbildung, Yuval Lapid, Antisemitismus. Ganz großen Dank dir, Tobias, dass du uns vorhin der Klemme geholfen hast. Und in der Not werde ich dich immer wieder anrufen, so wie Gott ja auch sagt, in der Not ruf mich an. Ich danke dir, dass Gott dich in mein Leben geschickt hat, Tobias.
Ja, ich bin auch dem Herrn Steiger sehr, sehr dankbar. Ich habe es schätzen gelernt, zu wissen, dass jemand im Hintergrund die Technik macht. Das entlastet ungemein. Ja, wie gesagt, 3 Veranstaltungen. Sie haben mich alle 3 sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, eine gute Adventszeit. Kommen Sie gut durchs Jahr, starten Sie gut ins neue Jahr und hoffentlich dann auf ein Wiedersehen im Januar. Yuval, auch dir nochmal vielen lieben Dank.
Danke,
lieben Dank deiner Frau, auch im Hintergrund, die Technik ja auch immer ermöglicht hat. Gell? Bis dann.
Herzlichen Dank für alles.
Danke, Gerlinde.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.
Danke, Shalom.
Shalom allen Freunden.
Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.